Schönen guten Tag und herzlich willkommen zum Programm von Radio Prag, wünscht Ihnen Silja Schulteis. Zunächst die Nachrichten. Der tschechische Ministerpräsident Wladimir Spidla hat in Lettland für ein Ja zum EU-Beitritt beim bevorstehenden Referendum geworben. Er hoffe, dass die Letten ebenso wie die Tschechen beim Projekt Europa mitmachen werden, sagte Spidla am Mittwoch nach einem Treffen mit der lettischen Präsidentin Vaira Vike Freiberga. In Lettland wird am Samstag über den EU-Beitritt abgestimmt. Die Meinungsforscher sehen derzeit die EU-Befürworter bei 50% und erwarten mindestens 30% Nein-Stimmen. Die tschechische Bevölkerung hatte sich im Juni mit gut 77% Ja-Stimmen für die EU-Mitgliedschaft ausgesprochen. Knapp zwei Wochen nach seinem Staatsbesuch in Prag trifft Bundeskanzler Gerhard Schröder am heutigen Mittwoch erneut den tschechischen Präsidenten Václav Klaus. Beide wollen im niederbayerischen Passau an einer Podiumsdiskussion über die EU-Osterweiterung teilnehmen. Auch der polnische Ex-Präsident Lech Wałęsa sowie die ungarische Parlamentspräsidentin Katalin Szili haben für die Diskussion zugesagt, mit der die Zeitung Passauer Neue Presse ihre Veranstaltungsreihe »Menschen in Europa« eröffnet. Die tschechische Regierung wird am Ende ihrer heutigen Sitzung über den Entwurf für den Staatshaushalt im kommenden Jahr verhandeln. Die Minister werden mit dem Hauptpunkt des Tages auf die Ankunft des tschechischen Premiers Wladimir Spidla warten, der am Abend von einem Staatsbesuch in Lettland zurückkehrt. Nach Informationen aus Regierungskreisen werden mit einem glatten Verlauf der Abstimmung über den Staatshaushalt gerechnet, meldete die Nachrichtenagentur ČTK am Mittwoch. Weitere Tagesordnungspunkte der heutigen Kabinettssitzung werden auf Antrag von Vizepremier Petr Mareš die Ausgaben für Forschung und Entwicklung für die kommenden Jahre sein. Der tschechische Dichter und Übersetzer Josef Hirschal ist im Alter von 83 Jahren in einem Prager Krankenhaus gestorben. Hirschal galt als einer der bedeutendsten Autoren experimenteller Poesie in Böhmen und kongenialer Übersetzer deutschsprachiger Autoren wie Christian Morgenstern und Ernst Jandl. Hirschal sei am Montagabend an den Folgen eines Verkehrsunfalls gestorben, teilte ein Bekannter der Familie am Mittwoch in Prag mit. Hirschal hatte nach dem Einmarsch der Warschauer Paktstaaten in die CSSR 1968 und seinem Engagement für die Reformbewegung Charta 77 Veröffentlichungsverbot erhalten und musste bis zur politischen Wende von 1989 fast ausschließlich unter Pseudonym publizieren. Der deutsche Energiekonzern E.ON erwägt eine Beteiligung an der tschechischen Energiegesellschaft ČEZ, sollte die tschechische Regierung einen großen Anteil von deren Aktien zum Verkauf anbieten. Darüber informierte heute der E.ON-Vorstandsvorsitzende Michael Fehn. An den gegenwärtig von der tschechischen Regierung zum Verkauf an der Prager Börse vorgeschlagenen 16% habe sein Konzern kein Interesse, so Fehn. Mit dem Verkauf weiterer Anteile will der tschechische Staat seine Beteiligung an ČEZ, die gegenwärtig 67,6% beträgt, weiter senken. Und das waren die Meldungen. Im Programm von Radio Prag geht es jetzt weiter mit dem Tagesecho und Dagmar Keberlova.
Tagesecho.
Danke, dass Sie wieder mit uns dabei sind. Die Amtszeit des tschechischen Ex-Außenministers Jan Kavan als Vorsitzender der UNO-Vollversammlung ging zu Ende. Wir ziehen eine Bilanz.
Der österreichische Ben-Club ist überzeugt von der hohen Qualität und Integrität von Herrn Botschafter Kruscher,
sagte dessen Geschäftsführerin Medinger über die Nominierung des tschechischen Schriftstellers und Botschafters in Österreich Jiří Gruša für das Amt des Präsidenten des Pen-Clubs. Die sind unsere heutigen Highlights. Nach dem Tagesecho folgt dann der Sportreport. Ein Jahr lang hatte die UN-Generalversammlung mit Jan Kavan einen tschechischen Vorsitzenden. Am Montag endete Kavans Mandat. Die Bewertung seiner Amtszeit in Tschechien selbst ist dabei recht ambivalent, Gerald Schubert berichtet.
An sich ist es ja ein bekanntes Phänomen. Vertritt jemand eine internationale Organisation im Ausland, dann gibt es in seiner Heimat fast immer Debatten darüber, ob er oder sie seine Funktion gut erfüllt, ob er sein Vaterland gut repräsentiert, beziehungsweise ob Letzteres überhaupt seine Aufgabe ist. Im Falle des ehemaligen tschechischen Außenministers Jan Kavan, der nun ein Jahr lang an der Spitze der UN-Generalversammlung gestanden hat, gilt das erst recht. Der Sozialdemokrat Kavan war in Tschechien schon zuvor eine umstrittene Persönlichkeit. Seine Amtszeit als Minister bringt man mit etlichen Skandalen in Verbindung. Und obwohl es keine schlagenden Beweise dafür gibt, dass Kavan einst als Agent des kommunistischen Staatssicherheitsdienstes tätig war, verdächtigen ihn viele nach wie vor als ehemaligen Spitzel. Erst vor kurzem Außen wurde ihm der Zugang zu vertraulichen Dokumenten verwehrt, der eigentlich Voraussetzung für eine Spitzenposition im Außenamt wäre. Der Sprecher des jetzigen Außenministers, des Christdemokraten Cyril Svoboda, stellte die Meinung des Ressortchefs zu Kavans Amtsführung gegenüber dem tschechischen Rundfunk so dar. Die Ambitionen, mit denen Kavan zur UNO gegangen ist, waren groß. Die Frage ist aber, bis zu welchem Grad sie erfüllt wurden. Der Außenminister bewertet seine Leistung standardmäßig. Nichts Besonderes ist passiert, weder Positives noch Negatives. Svoboda selbst fand jedoch in einem Interview für die Dienstagausgabe der Tageszeitung Lidové noviny doch eher kritische Worte. So habe Kavan an einer Demonstration gegen den Irakkrieg teilgenommen, was mit der Funktion als Chef der UN-Generalversammlung nicht vereinbar sei. Und überhaupt habe es auch im letzten Jahr keine wesentlichen Reformen in den teilweise veralteten Strukturen der UNO gegeben. Kavan selbst sieht das freilich anders. Wenn der Herr Minister Svoboda die Berichte gelesen hätte, die ihm der tschechische UNO-Botschafter bestimmt regelmäßig geschickt hat, dann hätte er einige unserer deutlichen Erfolge zur Kenntnis nehmen müssen, über die Generalsekretär Kofi Annan, der amerikanische Botschafter John Negroponte und eine Reihe anderer führender Diplomaten öffentlich gesprochen haben. Zum Beispiel, dass es uns zum ersten Mal in der Geschichte der Vereinten Nationen gelungen ist, eine Resolution über die Prävention bewaffneter Konflikte durchzusetzen. Das ist ein großer Erfolg. Gleich wie man nun zu Kavan steht. Experten zufolge muss man sich bewusst machen, dass die Position, die er innehatte, nicht allzu viel Raum zur Profilierung bietet. Außerdem stellte in seiner Amtszeit die Irak-Krise andere internationale Ereignisse in den Schatten und die Strukturen der Vereinten Nationen auf eine harte Probe. Somit ist die Bewertung der Amtsführung Kavans wohl doch eher eine Frage der tschechischen Innenpolitik. Übrigens, Kavans Vertrag mit dem Außenamt läuft am Donnerstag, also dem Tag seiner Rückreise nach Tschechien, aus. Minister Svoboda hat für Kavan keine Verwendung mehr.
Der tschechische Schriftsteller und Botschafter in Österreich, Jiří Grúša, wurde vom österreichischen Penclub für das Amt des Präsidenten des internationalen Penclubs der Schriftsteller aus ganzer Weltverein vorgeschlagen. Was die österreichische Abteilung hierzu bewegte, dies fragte ich die Geschäftsführerin Rossel Merdinger.
Der österreichische Penclub ist überzeugt von der hohen Qualität und Integrität von Herrn Botschafter Grúša. Seine berufliche Laufbahn, er ist einer der führenden Diplomaten seines Landes und seine Erfahrungen als Lektor und Verleger in Zeiten der Verfolgung waren für uns ausschlaggebend. Er hat sich immer als Anwalt der Freiheit des Wortes bewährt. Und er hat auch als Übersetzer dafür gesorgt, dass zum Schweigen verurteilte Kollegen jenseits der Landesgrenzen gehört wurden. Außerdem denke ich auch, dass es also eine schöne Geste ist, wenn Österreich sich darum bemüht, dass ein Schriftsteller aus dem EU-Erweiterungsland Tschechien international zu Wort kommt.
Wie empfang Botschafter Grúša die Nachricht?
Damals kam die Frage der Österreicher, ob ich eventuell kandidieren möchte. Da war ich überrascht. Und natürlich habe ich ja 10 Tage nachgedacht und dann war meine Antwort positiv. Und dann kam erst diese Entwicklung mit dem Echo und das Ganze. Also ich war überrascht vor 3 oder 4 Wochen.
Das Vertrauen anderer europäischen Literaten, die ihn in der Kandidatur unterstützen, ist für ihn motivierend. Seine Chancen, dass er im Dezember gewählt wird, sind sehr hoch, glaubt Frau Merdinger.
Ich freue mich so, dass das so funktioniert und die Reaktionen sind großartig. Also ich kriege immer wieder Zuschriften aus allen Regionen der Welt, die uns zu der Idee gratulieren und die sich darüber freuen. Und darum bin ich auch sicher, dass es gut gehen wird.
Für Botschafter Grúša würde dies die Niederlegung des diplomatischen Postens in Wien bedeuten.
Dann müsste ich ja hier auch ja quittieren, sozusagen. Das kann man nicht kombinieren. Und dann könnte ich ja im Frühjahr schon also das Amt antreten. Das ist ein Ehrenamt natürlich, aber verbunden mit vielen Aufgaben. die man unterwegs, also in der Welt machen muss. Und die, in dem Sinne ist das für mich auch eine Reorientierung und eigentlich eine Rückkehr zurück zu meiner, zu meinem ursprünglichen Job.
Vor der politischen Wende 1989 hat offiziell alles gut funktioniert, darunter auch die deklarierte Säule der sozialistischen Gesellschaft, die Familie. Die sozialistische versteht sich. Darüber, dass es auch hierzulande Kindermissbrauch bzw. Misshandlung von Kindern und andere bekannte Formen der Gewaltanwendung gegen Kinder gibt, konnte man erst nach der Änderung der gesellschaftlichen Verhältnisse offen sprechen. Anfang der 90er Jahre sind auch nichtstaatliche Organisationen entstanden, die sich dieser Problematik widmen. Zu den ältesten gehört die Stiftung Nasche Ditya, unser Kind, die gerade dieser Tage ihr 10. Jubiläum begeht. Dieses war auch der Anlass für die Organisation, am Dienstag im Gebäude des Senats der Oberen Kammer des tschechischen Parlaments ein internationales Seminar zu veranstalten. Vor Ort hat sich Jitka Mladková umgehört.
Die Tatsache, dass dieses Seminar im ehrwürdigen Ambiente des Waldsteinpalais, also im Sitz des Senats, stattfand, ist keineswegs so zu verstehen, dass der tschechische Staat über ein wirkungsvolles System verfügt, auf dessen Grundlage die Probleme im Bereich des Kinderschutzes umfassend gelöst werden könnten. Nebenbei gesagt, zur Eröffnung des Seminars sind nur zwei Senatoren gekommen, die dann bald nach den offiziellen Eröffnungsreden wieder ihren Amtsgeschäften nacheilten. Die zurückliegenden 13 Jahre sind offensichtlich eine zu kurze Zeit für einen Durchbruch in der Denkweise jener Machtträger, die sich engagieren könnten und auch sollten. Im Bereich des Schutzes der Kinder und ihrer Rechte gibt es zwar mittlerweile zahlreiche nichtstaatliche Organisationen, aber es fehlt eine Koordinierung ihrer Tätigkeit. Das wurde auch gleich im ersten Programmteil des Seminars festgestellt, als die Leiterin der Stiftung Nasche Ditya, Susanna Baudischova, über die Reaktionen der UNO auf den offiziellen Bericht der Tschechischen Republik zur Stellung der Kinder informierte. Kurz gesagt, die UNO kritisierte Tschechien wiederholt wegen der Nichtexistenz einer Dachorganisation, die die Tätigkeit der staatlichen und nichtstaatlichen Institutionen auf dem derzeit total zersplitterten Gebiet des Kinderschutzes koordinieren würde. Über bestimmte Kompetenzen verfügt zwar das Ministerium für Arbeit und Soziales, dieses fühlt sich jedoch für Fachmethodik zuständig, für die Koordinierungsrolle allerdings nicht. Und so hat alles seinen üblichen bürokratischen Gang. Aufgrund eines Regierungsbeschlusses soll erst eine Kommission eingesetzt werden, die entscheiden soll, ob ein neues Dachorgan gegründet wird oder nicht. Und das dauert wieder eine Zeit lang und die umfassende Lösung brennender Probleme bleibt nach wie vor auf der Strecke. In diesem Zusammenhang fragte ich Susanna Baudischova, warum es ihrer Meinung nach in diesem Bereich immer noch hapert.
Tím, že dítě nevolí naše činitele, nestěžuje se, nepíše nikde stížnost.
Da das Kind kein Wähler ist, keine Beschwerden über unsere Beamten schreibt, keine Ansprüche auf die Zeit anderer erhebt, so fürchte ich, dass das laxe Herangehen an die Kinderproblematik eben auf diese Tatsachen zurückzuführen ist, sagt Baudischova und spricht in einem Atemzug von einer kurzsichtigen Politik.
Die Spuren der Hochwasserkatastrophe vom vergangenen Sommer sind an manchen Orten in Tschechien immer noch sichtbar. Stark betroffen durch die Flutkatastrophe war auch die nördlich von Prag gelegene Stadt Kralupy nad Vltavou. Meine Kollegin Martina Schneiberkova kehrte soeben aus Kralupy zurück, wo sie an einer kleinen Feier im dortigen nach der Hochwasserkatastrophe renovierten Krankenhaus teilnahm. Martina, worum ging es bei dieser Eröffnung des Krankenhauses?
Es handelte sich eigentlich nicht um die Wiedereröffnung des ganzen Krankenhauses, sondern um eine feierliche Eröffnung des Erdgeschosses dieses Krankenhauses, denn diese Räumlichkeiten wurden am stärksten beschädigt während der Flutkatastrophe vor einem Jahr.
Das Krankenhaus in Kralupy war trotz der Flutkatastrophe in Betrieb?
Eigentlich schon bis auf einige Wochen im August des vergangenen Jahres. Das Krankenhaus musste selbstverständlich evakuiert werden während der Flutkatastrophe, aber das Personal kehrte sehr bald zurück und begann damals gleich im August des vergangenen Jahres mit den Aufräumungsarbeiten. Und im September des vergangenen Jahres wurde das Krankenhaus wieder in Betrieb genommen. Das Erdgeschoss, das war stark beschädigt, denn das Wasser reichte dort bis in die 2,5 Meter Höhe. Und dieses Erdgeschoss konnte erst heute eröffnet werden.
Und wie wird diese Renovierung finanziert?
Das Krankenhaus wird von einer GmbH verwaltet und betrieben. Und finanziell wurde diese Renovierung durch die Vermittlung des tschechischen Roten Kreuzes, mit Hilfe des schweizerischen Roten Kreuzes und des deutschen Roten Kreuzes, vor allem aus Hamburg, finanziert. Außerdem gab es auch Spende aus der Gesellschaft der amerikanischen Freunde der Tschechischen Republik, vor allem aus New York, und diese haben gleich also nach der Flutkatastrophe gespendet. Und Vertreter von allen diesen Organisationen nahmen auch an dieser Wiedereröffnung des Erdgeschosses des Krankenhauses teil. Und das Schweizerische Rote Kreuz hat hier einen ständigen Delegierten beim Tschechischen Roten Kreuz. Und dieser nimmt auch an diesen Renovierungsarbeiten teil und beobachtet den Verlauf der Arbeiten. Er heißt Roland Albert und ich fragte ihn danach, wie überhaupt diese Unterstützung zustande kam.
Also ergab sich daraus, dass ich ja noch den zweiten Hut für das Deutsche Rote Kreuz auf hatte und die Außensanierung des Krankenhauses durch die Wasserschäden durch den Landesverband Hamburg gemacht wurde. Und dann ging es um die Frage, wer die Innenausstattung macht. Und das schlug ich als Projekt den Kollegen im Schweizerischen Roten Kreuz vor. Das wurde dann auch in den verschiedenen Sitzungen dann genehmigt und so kam das alles zu einem guten Ende, will ich mal sagen.
Sie haben das dann hier beobachtet?
Ja, ständig unter Monitoring. Das Gleiche geht dann auch mit der Kontrolle der Rechnungen. Also die Arbeiten, das ging ja nahtlos ineinander über. Nachdem also die deutschen Gelder verbaut waren, kamen dann die Schweizer Gelder, also hier Kücheneinrichtung, Röntgengerät, also die gesamte Inneneinrichtung des beschädigten Erdgeschosses, Keller und so weiter. Das wurde dann von der Schweiz finanziert.
Auf den ersten Blick sieht man jetzt die Schäden praktisch fast nicht mehr, also auf den ersten Blick. Aber es gibt hier wahrscheinlich noch einiges, was noch renoviert werden muss.
Wir bleiben da am Ball, also wir beobachten das auch weiter und wir werden auch bestimmt noch den einen oder anderen Besuch bekommen, der das auch von seiner Gesellschaft oder von seiner Institution her überprüfen wird. Und das ist auch das gute Recht, denke ich mal, des Spenders zu erfahren, was aus seinen Geldern wird. Und das machen wir dann auch schon im Vorfeld mit.
Und das war auch schon alles vom heutigen Tagesecho. Weiter geht es mit dem Sportreport und Lothar Martin.
Ahoi und herzlich willkommen zum Sportreport von Radio Prag. Vor 2 Wochen haben wir Sie darauf hingewiesen und vor 6 Tagen haben wir bereits darüber berichtet. Das fußballverrückte Tschechien durchlebte in der vergangenen Woche wieder einmal die Erfüllung eines Traums. Denn durch einen 3:1 Heimsieg über die bis dahin punktgleichen Niederländer haben sich die tschechischen Kicker bereits vorzeitig für die Europameisterschaftsendrunde im kommenden Jahr in Portugal qualifiziert. Eine Tatsache, die schon nach etwas Aufarbeitung verlangt, bei der es gilt, nach den Ursachen für die erneute Leistungsexplosion und nach dem Vater bzw. den Garanten des Erfolgs zu fragen. All diesen Fragen wollen wir in den nächsten Minuten nachgehen. Wenn es nach den jeweiligen Spielern und Trainern der tschechischen Fußballnationalmannschaft ginge, dann würden in Zukunft alle Weltmeisterschaften ausfallen und nur noch Europameisterschaften ausgetragen. Denn es ist schon paradox. Seit 1990 konnte sich keine tschechische Auswahl mehr für das WM-Endrundenturnier qualifizieren, dagegen aber hat sie sich am vergangenen Mittwoch bereits zum 3. Mal in Folge für das europäische Championat qualifiziert. In der Gruppe 3 setzten sich die Männer um Kapitän Pavel Nedved nämlich bereits einen Spieltag vor Abschluss der EM-Qualifikation gegen die Niederlande, Österreich, Moldawien und Weißrussland durch. Die letzten Bausteine auf dem Weg zu diesem großartigen Zwischenerfolg waren die jeweiligen 3:1 Siege gegen die Weißrussen in Minsk und gegen die Holländer in Prag. Besonders der 2. Sieg über die Oranges hatte Gewicht, weil er quasi in einem echten Gruppenendspiel errungen wurde. Daher auch die von großer Glückseligkeit getragene Reaktion von Milan Baroš, dem Schützen des 3. tschechischen Tores, als ich ihn nach seinen momentanen Gefühlen fragte.
Nun ganz einfach herrlich, denn wie nun jeder weiß, jetzt sind wir ganz sicher bei der EM dabei. Heute war nicht nur mein Tor wichtig, sondern alle 3. Und es war genauso wichtig, dass wir das Spiel so beherrscht haben, wie wir uns das vorgestellt haben.
Etwas sachlich nüchterner schätzte Wladimir Schmitzer die von ihm und seinen Mitspielern gegen Weißrussland und die Niederlande gezeigten Leistungen ein.
Ich denke, dass wir uns ganz sicher noch verbessern müssen. In beiden Begegnungen, sowohl in Weißrussland als auch gegen die Niederlande, hatten wir große Reserven. Wir haben schon bessere Spiele gezeigt, in denen wir einfach einen Lauf hatten. Aber ich denke, dafür haben wir in den beiden Spielen vor allem kämpferisch überzeugt. Da wir uns echt reingehauen haben, ist zwar unsere spieltechnische Klasse, insbesondere die im Angriff, etwas auf der Strecke geblieben. Aber wir hatten den Willen, dieses Spiel zu gewinnen, und daher haben wir es auch gewonnen.
Angesichts dieses Willens und Miteinanders, Eigenschaften, die die tschechische Mannschaft die gesamte Qualifikation über auszeichneten, ist es auch kein Wunder, wenn sich Milan Baroš zum Teamgeist wie folgt äußerte.
Also er ist ganz einfach fantastisch, denn wir haben ein gutes Team, in dem in erster Linie ein hervorragender Zusammenhalt herrscht. Wir sind wirklich eine prima Einheit, ja, ich denke, alles funktioniert derzeit so, wie es sein soll.
Dennoch, zu einem starken Team gehören in der Regel auch hervorragende Einzelkönner. Mit dem für Juventus Turin spielenden Mittelfeldstar Pavel Nedved hat Tschechien zweifellos einen ganz großen in seinen Reihen. Wer aber im Spiel gegen Niederlande der überragende Akteur auf dem Platz war, das verrät Ihnen ein auch in Deutschland bestens bekannter Angriffshühne, der für Borussia Dortmund spielende Jan Koller, und zwar in der sich inzwischen angeeigneten Sprache seines Arbeitsgebers.
Denke ich, heute ist Karol Poborský sehr gut gespielt, ein fantastisches Tor geschießt, auch Elfmeter gemacht und im letzten Tor gute Pass für Milan Baroš.
Die Leistung von Karol Poborský war an diesem Abend nicht zu toppen. Das Foul von Edgar Davids, das zum Elfmeter und danach zum 1:0 durch Koller führte, wurde an ihm verbürgt. Das alles klarmachende 3:1 wurde durch seinen Pass auf Baroš glänzend vorbereitet. Und das letztlich entscheidende 2:0 erzielte er schließlich selbst. Und zwar in einer Art und Weise, wie sie nur ganz wenige Kicker drauf haben. Doch hören Sie selbst.
So, jetzt wieder mal eine Chance mit Poborský, hat die Chance, macht den Lob und macht das 2:0. Ein super Tor, ein typisches Poborský-Tor nach der Vorlage von Pavel Nedved. Der hat natürlich das Spiel im Mittelfeld beschleunigt. Der Karol Poborský, das kann er, das hat er schon zu Euro in Portugal gezeigt. Das war jetzt die 37. Spielminute. Nichts, aber auch nichts hat man 20, 25 Minuten von der tschechischen Mannschaft gesehen. Sie war ängstlich, sie hatte sich zurückgezogen. Aber wenn Nedved den Ball im Mittelfeld hat, wenn er den freien Mann sieht, dann spielt er noch perfekt an. Und das war der Fall. Poborský war wunderbar freigespielt und hat Van der Sar ausgeguckt.
Die Bilanz der tschechischen Fußballnationalmannschaft in der am 11. Oktober für sie in Wien mit der Partie gegen Gastgeber Österreich zu Ende gehenden EM-Qualifikation kann sich in der Tat sehen lassen. 6 Siege und ein Unentschieden brachten ihr uneinholbare 19 Punkte und das tolle Torverhältnis von 20:3 ein. Insgesamt ist diese nach der verkorksten WM-Relegation von vor 2 Jahren etwas umformierte, vor allem aber mit einem neuen Gesicht ausgeschattete Mannschaft nunmehr bereits seit 17 Begegnungen ungeschlagen. Und das ist in erster Linie das Verdienst des seit Ende 2001 mit ihr arbeitenden Trainers Karel Brückner. Allerdings wusste der 63-jährige Fußballprofessor schon im Vorfeld, dass seine noch relativ unerfahrene Elf mit der Partie gegen Holland ihre bisher größte Nagelprobe zu bestehen hatte. Auf meine Frage, ob er froh sei, dass sie diese nun auch bestanden habe, antwortete Brückner.
Ganz sicher ja, denn es ist eine noch junge Mannschaft. Denn es war doch heute etwas ganz anderes, als wir in Freundschaftsspielen gegen die Türkei und Ex-Jugoslawien, wo wir 4:0 bzw. 5:0 gewonnen haben. Dort ging vieles von ganz allein, nachdem der Spielauftakt gelungen war. Aber diese Spiele hatten halt nur einen kleinen Schwierigkeitsgrad. Deshalb bin ich auch der Meinung, dass die dort gezeigten Leistungen nicht so hoch honoriert werden sollten, wie in den schwierigen Vergleichen, wie jetzt gegen Weißrussland und die Niederlande. Das ist ein diametraler Unterschied für mich. Der Schwierigkeitsgrad gegen Weißrussland und der heutigen Party mit den Holländern war doch ganz enorm. Und danach bewerte ich vor allem die gezeigte Leistung.
Jawohl, Karel Brückner wird in Tschechien bereits als der neue Erfolgstrainer gefeiert, da er in nur kurzer Zeit eine spielstarke Nationalmannschaft geformt hat, die nun auch für die EM-Endrunde 2004 in Portugal große Hoffnungen geweckt hat. Und was sagt Brückner selbst dazu?
Ich habe selbstverständlich ein gutes Gefühl, ja ein sehr gutes Gefühl. Ich bin einfach stolz darauf, eine solche Mannschaft zu trainieren.
Dass diese Mannschaft derzeit auch wieder der Stolz einer ganzen Nation ist, das haben noch kleinere und mittlere Mosaiksteinchen rund um das Spiel des Jahres deutlich gemacht. Die Begegnung gegen die ca. 18.400 zahlenden Zuschauern war ja seit langem erstmals wieder bis auf den letzten Platz besetzt. Für Eintrittskarten im Wert von 600 Kronen wurden Schwarzmarktpreise von über 2.000 Kronen geboten. Die Tageszeitung Sport war am darauffolgenden Donnerstag binnen weniger Minuten total vergriffen. Und auch unmittelbar nach dem Abpfiff der Partie wollte die Jubelorgie zwischen Mannschaft und Fans kein Ende nehmen. Deshalb ließ man sich nicht zweimal bitten, als der bekannte Opernsänger Vratislav Kčíš alle im Stadion ausharrenden Tschechen dazu aufforderte, noch einmal die Nationalhymne mitzusingen. Und mit einer Einspielung davon beenden wir unseren heutigen Sportreport.
Deutsche halbe Stunde bei Radio Prag ist um. Im Namen der ganzen Redaktion verabschiedet sich Dagmar Keberlova. Sie hörten Radio Prag, die Auslandssendungen des Tschechischen Rundfunks.
Posloucháte Rádio Praha, vysílání Českého rozhlasu do zahraničí. Pro posluchače v Evropě vysílá Rádio Praha od 8 hodin 30 minut na frekvenci 11 600 kHz, dále od 11 hodin na frekvenci 11 615 kHz, od 12 hodin 30 minut na frekvencích 6055 a 7345 kHz, od 13 hodin 30 minut na frekvenci 13 580 kHz a také od 15.30, 17.30 a 19.30 na frekvenci 5930 kHz. Posluchači v Africe si mohou české vysílání Rádia Praha naladit na frekvenci 21 745 kHz v 8 hodin 30 minut a v 15 hodin 30 minut. Na frekvenci 17 485 kHz vysíláme v 17 hodin 30 minut. Pro Afriku je určená také relace od 21 hodin na frekvenci 13 580 kHz. Posluchači v Severní Americe uslyší Rádio Praha od 23 hodin 30 minut na frekvenci 9440 kHz, od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 6200 kHz a od 2 hodin 30 minut na frekvenci 7345 kHz. Pro posluchače v Jižní Americe vysíláme od 23 hodin 30 minut na frekvenci 11 615 kHz a od 1 hodiny 30 minut na frekvenci 7345 kHz. V Asii nás zachytíte od 9.30, 11 hodin a od 13 hodin 30 minut na frekvenci 21